Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Isabel Klein, einen schönen Nachmittag. Gestern wurde es mit der verlorenen Vertrauensfrage besiegelt. Am 23. Februar gibt es eine Neuwahl in Deutschland. Und im Wahlkampf sind wir eh schon mittendrin.
Fritze Merz erzählt gern Thünkram.
Kanzler Scholz gestern im ZDF-Heute-Journal mit einer persönlichen Attacke gegen Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz. Ob das jetzt der Ton für den Wahlkampf ist? Scholz und Merz werden in TV-Duellen gleich zweimal aufeinandertreffen. In diesem Format wird ja traditionell eh viel gestritten. Aber auch über das Format wird gerade heftig diskutiert. Wer darf da eigentlich wann mit wem? Das klären wir jetzt. Die Grünen sind sauer. Denn vor der vorgezogenen Bundestagswahl im Februar wird es im Fernsehen kein Triell geben, wie vor 4 Jahren, oder gar ein Quadriell mit 4 Kanzlerkandidaten, sondern mehrere TV-Duelle. Bei ARD und ZDF und auch bei RTL, da trifft jeweils der amtierende Kanzler und SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz auf seinen aussichtsreichsten Konkurrenten Friedrich Merz von der Union. Die Kanzlerkandidatinnen von Grünen eben und AfD bleiben erstmal außen vor, für sie sind gesonderte Formate angefragt. Ist die Zusammensetzung der Runden fair? Welche Regeln gelten da? Das habe ich vor der Sendung mit Jürgen Mayer besprochen, Politikwissenschaftler an der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau.
Leider gibt es keine festgeschriebenen Regeln. Die Fernsehsender und diejenigen, die das organisieren, sind da auch höchst intransparent. Wer eingeladen wird, nach welchen Regeln die TV-Debatten abgehalten werden, also zum Beispiel die Themen, die Länge der Fragen, ob da Zuschauer beteiligt werden oder nicht. Das wird meistens auch nicht veröffentlicht. Von außen her würde man sagen, vermutlich werden die Kandidaten zu einem TV-Duell, also die Auseinandersetzung zwischen jetzt den Kanzlerkandidaten zum Beispiel eingeladen, die beste Chance hinterher haben, tatsächlich auch Bundeskanzler zu werden. Aber so genau ist es nicht. Und manchmal greifen die Fernsehsender da auch ein bisschen daneben. Also zum Beispiel gibt es den berühmten Fall der Landtagswahl 2011 in Baden-Württemberg, wo Herr Kretschmann nicht eingeladen worden ist und hinterher Ministerpräsident wurde.
Gelten denn bei den Duellen und den Debatten für Öffentlich-Rechtliche nochmal andere Voraussetzungen als für Private, also Stichwort Prinzip der abgestuften Chancengleichheit für Parteienberichterstattung zum Beispiel?
Ja, grundsätzlich haben öffentlich-rechtliche Sender natürlich einen anderen Auftrag, einen öffentlichen Auftrag, auch im Blick der Information der Wähler und der Bürger. Und von daher müssen sie natürlich schon auch darauf achten, dass eben keine bestimmte Partei da bevorzugt oder benachteiligt wird. Diese abgestufte Chancengleichheit ist genau das, was die Rechtsprechung da formuliert hat. Das bedeutet aber keinesfalls, dass immer auch zu jedem Event, zu jeder Sendung alle in irgendeiner Form eingeladen werden müssen. Aber es muss schon klar erkennbar sein, dann in der Gesamtzusammenstellung der Wahlkampfberichterstattung, dass eben die Parteien gemäß ihrer Chancen auch dann am Ende Wählerstimmen zu erzielen, da berücksichtigt worden sind.
Unzufrieden ist ja fast immer irgendeine Partei vor diesen TV-Debatten, die sich da nicht berücksichtigt findet. Jetzt sind es die Grünen gerade, die sind gar nicht damit zufrieden mit der Ankündigung von ARD und ZDF, dass ihr Kanzlerkandidat Habeck nicht mit Scholz und Merz vor die Kamera soll, sondern mit der AfD-Kanzlerkandidatin Weidel. Die Grünen sprechen da von einer fragwürdigen Entscheidung. Können Sie das nachvollziehen?
Ja, kann ich total nachvollziehen, weil wenn es tatsächlich darum geht, wie die Parteien in den Umfragen stehen, dann sind Grüne und SPD nicht weit auseinander. Wir befinden uns noch weit vor dem Wahltermin, der vermutlich der 23. Februar sein wird. Und die letzten Wahlkämpfe haben gezeigt, insbesondere gerade der Bundestagswahlkampf 2021, dass da sehr viel Dynamik drin ist und sich die Umfrageergebnisse auch sehr stark verschieben können. Und diese 3 Prozentpunkte Differenz, die jetzt zwischen Grünen und SPD im Mittel über verschiedene Umfragen zu beobachten sind, sind ja nicht das Endergebnis, sondern der Startpunkt eines Bundestagswahlkampfes. Und dass die Grünen sich da zurückgesetzt fühlen, das kann ich gut verstehen. Das hat auch ein Stück weit ja Konsequenzen. Also die Forschung zeigt zum Beispiel, dass TV-Debatten grundsätzlich stärkere positive Effekte haben für die Parteien und die Kandidaten, die tatsächlich eingeladen werden, die Parteien, die in so einem Forum dann nicht dabei sind, die rücken so ein Stück weit aus der Wahrnehmung der Öffentlichkeit. Auch wenn man das vergleicht mit der Situation 2021, da hatten wir ja sowas wie einen Dreikampf, Laschet, Baerbock, Scholz. Und wenn man die Situation in den Umfragen da vergleicht, damals lagen die Grünen mehr als 10 Prozentpunkte vor der SPD. Und der SPD-Kandidat ist trotzdem eingeladen worden. Also dass hier jetzt Unmut entsteht, dass sie sich ein Stück weit ungerecht behandelt fühlen, das kann ich schon verstehen, ja.
Sie haben gerade schon mal die Wirkung der TV-Duelle angedeutet. Die Grünen-Co-Fraktionschefin Katharina Dröge sagte mit freundlicher Unterstützung zurück zur GroKo, anklagend an die an ARD und ZDF. Da unterstellt sie TV-Debatten ja erstmal einen ziemlich großen Einfluss. Wie viel Einfluss hat denn am Ende so eine TV-Debatte am Wahlergebnis?
Ja, für Deutschland finden wir immer wieder, dass TV-Debatten wirklich einen massiven Einfluss haben. Also wir haben eigene Studien gemacht in der Vergangenheit, die zurückreichen bis zur Bundestagswahl 2002, wo die allerersten TV-Debatten auf nationaler Ebene hier in Deutschland ausgestrahlt worden sind. Da sieht man, dass bis zu 20% derjenigen, die eine TV-Debatte rezipieren, ansehen, dann tatsächlich auch ihre Wahlabsicht infolge dieser TV-Debatte verändern. Das bedeutet natürlich nicht, dass irgendwie eine Person oder ein Kandidat, eine Partei jetzt 20 Prozentpunkte dann hinterher mehr Stimmenanteile hat. Der Gegner profitiert natürlich auch davon und oft in der Verrechnung hebt sich das weitestgehend wieder auf und dann sieht man gar nicht solche großen Ausschläge nach oben oder nach unten für die einzelnen Parteien. Aber nichtsdestotrotz bleibt die Beobachtung, dass relativ viele Personen, die eine TV-Debatte schauen, dann tatsächlich ihre Meinung über die Kandidaten und ihre beabsichtigte Wahl anpassen. Auch aus dieser Perspektive, ja, ist die Klage der Grünen durchaus gut zu verstehen.
TV-Duelle haben immer noch einen großen Einfluss, sagt Politikwissenschaftler Jürgen Mayer. Stattfinden sie dann an zwei Sonntagen vor der Bundestagswahl, am 9. Februar bei ARD und ZDF und am 16. Februar bei RTL. Die Präsidentschaftswahl in Rumänien ist Anfang Dezember in einem Wahlchaos geendet und muss wiederholt werden. Grund waren Geheimdienstberichte über einen aggressiven russischen hybriden Angriff, vor allem über die Plattform TikTok. Die EU-Kommission untersucht nun, ob TikTok bei Wahlen genug gegen die Einmischung von ausländischen Akteuren vorgeht. Aus Brüssel berichtet unsere Korrespondentin Katrin Schmidt.
Konkret untersucht die EU-Kommission jetzt, wie TikTok mit Risiken im Zusammenhang mit Wahlen umgeht. Also tut die Social-Media-Plattform genug gegen Missbrauch und Manipulation der Algorithmen, also der Empfehlungssysteme, und werden politische Werbung oder generell bezahlte politische Inhalte gekennzeichnet. Beides sind Anforderungen, die Europäische Union in ihrem Digitalgesetz DSA festgeschrieben hat. Insbesondere nach den Präsidentschaftswahlen in Rumänien vor gut 3 Wochen kamen Zweifel auf, ob TikTok die Integrität von Wahlen in der EU ausreichend schützt. Bei der inzwischen annullierten Wahl hatte der als russlandfreundlich geltende Kandidat Georgescu überraschend die meisten Stimmen erhalten. Rumänische Geheimdienste vermuten eine russische Kampagne auf TikTok, die Georgescu und entsprechenden Inhalten zu einer ungewöhnlich hohen Reichweite verholfen hatte. Die Auswertung von Risikoberichten und weiterer interner Dokumente der Plattform, die zum chinesischen Konzern ByteDance gehört, haben in Brüssel den Verdacht erhärtet. Nach ernsthaften Hinweisen darauf, erklärt Kommissionschefin von der Leyen, dass ausländische Akteure mit Hilfe von TikTok in die rumänischen Präsidentschaftswahlen eingegriffen haben, untersuchen wir nun gründlich, ob TikTok gegen den Digital Services Act verstoßen hat, indem es solche Risiken nicht angegangen ist. Der Konzern muss sich nun in Brüssel erklären, wie Wahlintegrität schnell gesichert werden soll. Dabei drängt die Zeit, so die Kommission heute, gerade mit Blick auf die Präsidentschaftswahlen in Kroatien Ende Dezember und dann im Februar in Deutschland.
Aus Brüssel Katrin Schmidt. Russland soll die Wahl in Rumänien manipuliert haben. Russische Einmischung wurde auch bei der Wahl in Georgien vermutet. Und auch in Deutschland nehmen laut Verfassungsschutz russische Spionage und Sabotage zu. Dass das so ist, ist also bekannt. Die Frage ist nur, wie wappnet man sich jetzt dagegen? In Polen will die Regierung nun auch TV-Sender vor russischem Einfluss schützen. Wie? Darüber spreche ich jetzt mit unserem Polen-Korrespondenten Peter Sawicki. Was genau plant die Regierung in Polen?
Der Plan besteht darin, DTV-Sender oder besser gesagt DTV-Sendergruppen TVN und Polsat auf die Liste strategischer Unternehmen in Polen zu setzen. Das hat Premier Donald Tusk letzte Woche angekündigt. Damit soll sich die Regierung, das Kabinett morgen dann konkret befassen. Das heißt, diese Sendergruppen würden dann auf eine Liste mit Firmen aus den Bereichen Energie und Logistik beispielsweise dann stehen. Und das würde praktisch bedeuten, dass wenn ein Verkauf dieser Sender anstünde, dass das Ministerium für Staatsvermögen hier in Polen seine Genehmigung dafür erteilen müsste beziehungsweise einen solchen Verkauf blockieren könnte im Fall der Fälle. Bei TVN und Polsat handelt es sich um private TV-Sendergruppen, die mit die größten Akteure auf dem Fernsehmarkt in Polen sind. Polsat gehört dem Milliardär Zygmunt Solosz, das ist einer der reichsten Menschen in Polen. TVN dagegen hat einen US-Eigentümer, nämlich Warner Brothers Discovery. Und dazu gehört, also zu dieser Sendergruppe gehört unter anderem TVN24, was einer der wichtigsten und einflussreichsten Nachrichtensender in Polen ist.
Das ist ja schon ein krasser Schritt der Regierung. Wie rechtfertigt die denn diesen Schritt und ist diese Sorge begründet?
Also die Begründung lautet, oder die Sorge ist, dass es einen russischen Einfluss auf den polnischen Medienmarkt durch die Hintertür geben könnte. Wenn man zurückblickt, dann stellt man fest, dass es seit August bereits Berichte gibt, dass Warner Brothers erwägen könnte oder auch konkret möglicherweise erwägt, TVN zu verkaufen. Und es gab zuletzt Gerüchte, dass zu den Interessenten ganz konkret die TV oder die Medienfirma TV2 aus Ungarn gehörte. Das ist eine Firma, das muss man wissen, die nah an Viktor Orban, dem ungarischen Ministerpräsidenten, sein soll. Und Viktor Orban, das weiß man auch, ist ein Politiker, der zumindest eher sich russlandfreundlich gibt, beziehungsweise auch eine eher russlandfreundliche Politik macht. Das heißt, es gibt die Sorge, dass wenn diese ungarische Firma TVN übernehmen könnte, dass dann das Programm derart umgestaltet werden könnte, dass von da an eine Art russlandfreundliche Berichterstattung im polnischen Fernsehen verfügbar wäre. Und das ist etwas, was man verhindern will. Und die Zeitung Gazeta Wyborcza hier in Polen hat auch zuletzt berichtet, dass es so eine Art Präzedenzfall auch gegeben hat und verweist auf ein Beispiel aus den vergangenen Monaten. Da ist nämlich ein britisches Sportnachrichtenportal auch dank ungarischen Kapitals de facto an eine kremlnahe Gruppe verkauft worden. Und das hat auch dementsprechend Auswirkungen auf die Berichterstattung gehabt. Und das ist auch etwas, was man hier in Polen im Blick hat. Bei Polsat, das kann man vielleicht noch hinzufügen, da gibt es hinter den Kulissen einen heftigen Streit um das Erbe von Zygmunt Solosz zwischen seiner derzeitigen Ehefrau und seinen Kindern. Und da ist die Sorge, dass möglicherweise dieser Sender dann ja in falsche Hände geraten könnte. Und nicht zuletzt ist der aktuelle Anlass auch das, was sich in Rumänien zuletzt ereignet hat, wie Sie es gerade auch geschildert haben in Ihrer Anmoderation.
Schauen wir uns noch die juristische Seite an. Wie wird ein solcher Schritt denn rechtlich bewertet?
Also Experten sagen, dass das grundsätzlich möglich sei, einen solchen Schritt zu vollziehen, auch mit Verweis auf EU-Verträge. Denn da heißt es, dass wirtschaftliche Freiheit in den Nationalstaaten, in den Mitgliedstaaten durchaus ja reguliert oder in Teilen beschnitten werden könnte, wenn die öffentliche Sicherheit bzw. nationale Sicherheit dies erforderlich machen würde. Und das könnte, wenn man sich das Beispiel Rumänien anschaut und das eben vielleicht auf Polen übertragen werden könnte, sich durchaus als Grund vorstellen. Aber darauf wird auch verwiesen, es müsste eine juristisch sehr präzise und saubere Begründung der polnischen Regierung geben für den Fall, dass es möglicherweise auch vor Gericht Entschädigungsforderungen der Eigentümer geben könnte.
In Polen will die Regierung TV-Sender vor russischem Einfluss schützen. Die Infos dazu hatte unser Korrespondent in Warschau, Peter Sawicki. Medias Res im Deutschlandfunk. Vor ein paar Wochen hat Australien beschlossen, Social Media für Kinder unter 16 Jahren zu verbieten. Auch in Albanien wird gerade intensiv um den Umgang mit Plattform und Jugendschutz gerungen. Auslöser dort ist ein Streit unter zwei Jugendlichen, der auf TikTok begann und für einen der beiden tödlich endete. Florian Haas aus dem ARD-Studio Südosteuropa über den Fall und die Konsequenzen.
Parolen, Plakate, Proteste. Menschen marschieren zum Bildungsministerium. Steht auf, kommt mit, rufen sie denen zu, die in den Cafés am Straßenrand sitzen. Doch es bleibt an diesem Tag in Tirana eine überschaubare Demonstration. Vielleicht liegt das daran, dass sich der Unmut der Teilnehmer zwar gegen die Regierung richtet, aber auch gegen einen virtuell digitalen, einen schwer greifbaren Gegner, der, wenn man so will, für die meisten in Albanien zum Alltag gehört, beliebter Zeitvertreib ist, wichtiges Kommunikationsmittel. Letzteres etwa für den Ministerpräsidenten Edi Rama. Er findet, es gibt keinen Schwarz oder Weiß.
Es ist ein sehr großes Fragezeichen.
Und vor dem Fragezeichen steht TikTok, das für seine Kurzvideos bekannte Portal, auf dem zwei albanische Jugendliche einen Streit begonnen hatten, der dann auf einem Schulhof in Tirana blutig endete. Albanien trauerte und stellt sich nun die Frage, was tun mit dieser Plattform und ähnlichen Netzwerken? Nichts? Einschränken oder gar verbieten?
Das lässt sich leicht sagen, aber das ist nicht so einfach. Wenn man es mit 14, 15, 16 und 17-Jährigen zu tun hat, kannst du es ihnen nicht so einfach aus der Hand nehmen.
Der Regierungschef, im Umgang mit Opposition, Justiz und Medien keineswegs immer so liberal und abwägend, hat selbst Kinder, eines im Vor-Teenie-Alter, kennt vermutlich die täglichen Kämpfe vieler Eltern. Bildungsministerin Ogerta Manastirliu sagt,
wir brauchen das Dreieck Kind, Familie, Schule, um die Kommunikation zu verbessern. Natürlich ist die Familie nicht die Schule, das wissen wir. Die Schule kann nicht die einzige Institution sein, die in diesem Umfeld tätig ist. Auch die Familie ist gefragt.
Viele Eltern wissen das. Tausende haben schon Ideen eingebracht, wie die Ministerin würdigt. Ihr Versprechen fürs nächste Jahr? Mehr Sozialarbeiter einstellen, Schulpsychologinnen und Sicherheitspersonal, das gibt es in Albanien bereits an vielen Schulen. Auch bemühe man sich bereits, Online-Filter zu setzen, sagt Ministerpräsident Rama. Aber noch wird weiter diskutiert.
Informationen von Florian Haas. In den USA könnte TikTok übrigens bald ganz verboten werden. Dagegen haben die Plattformbetreiber gestern in letzter Minute einen Eilantrag am obersten Gericht eingereicht. Ende offen. Die Norwegerinnen und Norweger waren die ersten in Europa, die ernst gemacht haben 2017 und ihre Radiosender von UKW auf die digitale Verbreitungstechnologie DAB Plus umgestellt haben. Auch in Deutschland wird seit Jahren über das Ende von UKW diskutiert. Die Schweiz kommt uns hier zuvor. Ab 1. Januar 2025 schaltet dort der öffentlich-rechtliche Rundfunk alle UKW-Sender ab. Spätestens bis 2026 sollen die Privatsender folgen. Doch das Ganze stößt auch auf heftige Kritik, berichtet Thomas Wagner aus der Schweiz.
Sonntagnacht nach der Elfe. Jetzt kommt der satirische Wochenkommentar. Zeitlupe da auf SRF.
Für Freunde des Radiokabaretts ist Zeitlupe eine wöchentliche Sendung im Schweizer Hörfunkprogramm SRF 1. Jedes Mal ein Leckerbissen.
Advent, Advent, der Assad flennt.
Doch wer die hintersinnige Aufarbeitung des Wochengeschehens in dem meistgehörten Schweizer Radioprogramm auf UKW verfolgt, wird ab Jahresbeginn genau das hören. Der Grund?
Die SRG hat jetzt entschieden, jetzt bereits per Ende Jahr mit der Verbreitung von UKW aufzuhören.
Sagt Nick Neuenberger, Sprecher der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft, der Dachorganisation der öffentlich-rechtlichen Hörfunk- und Fernsehprogramme. Die UKW-Abschaltung gehe allerdings auf eine Grundsatzentscheidung von nahezu 10 Jahren zurück. Die öffentlich-rechtlichen Programme werden zwar munter weitersenden, allerdings nach dem Jahreswechsel nicht mehr auf UKW, sondern auf DAB+, dem neuen digitalen Ausstrahlungsformat.
Einerseits ist natürlich UKW eine alte Technologie, also es ist teuer zum Unterhalten. Und andererseits ist auch so, dass die DAB-Abdeckung in der Schweiz halt schon ziemlich weit vorangeschritten ist. Und von dem her haben wir befunden, dass eigentlich das Land bereit ist für diesen Umstieg.
Ein Umstieg, der vor allem dazu beitragen soll, das ohnehin angespannte SAG-Budget zu entlasten. Von 15 Millionen Schweizer Franken Einsparungen pro Jahr ist die Rede. Das sind umgerechnet knapp 15 Millionen Euro.
Also wir haben momentan etwa 850 Sendeanlagen für UKW. Und mit DAB wird das natürlich dann auch ein bisschen einfacher. Da kann man runter auf etwa 260 Sendeanlagen. Man muss halt mal voran machen und der Digitalisierung ins Auge schauen.
Muss man wirklich? Einer der bekanntesten Medienunternehmer der Schweiz hegt da seine Zweifel.
Im Doppelpunkt heute das Thema UKW-Abschaltung bei der SRG mit allen Sendern am
Doppelpunkt, das ist die Talksendung des Zürcher Privatsenders Radio 1. Chef ist Radiopionier Roger Schawinski, der Begründer des ersten privaten Radios und des ersten privaten Fernsehsenders der Schweiz und bekennender UKW-Fan.
Weil UKW ist die in der Welt meist verbreitete Radioverbreitungsmethode, die überall total wunderbar funktioniert.
Die geplante UKW-Abschaltung zunächst der öffentlich-rechtlichen Programme, später dann auch der privaten Regionalsender, hält Schawinski für einen großen Fehler. Radioprogramme höre man schließlich häufig im Auto.
Beinahe jedes zweite Auto in der Schweiz hat kein DAB. Und diese Leute sollen jetzt, wenn sie ihren Gebührensender hören wollen, in Zukunft nachrüsten. Das heißt, die SRG will Geld sparen und überträgt diese Kosten auf ihre Kunden. Das ist nicht nachvollziehbar.
Ja, ich höre noch Radio gelegentlich. SRF 1. Ich höre es mit UKW. Das wird abgeschaltet und das ist eine Tragödie.
Katastrophe. Fehlentscheid vom Radio SRF.
Ja, ich höre Radio. Im Auto ist schon DAB. Wenn ich noch mein altes Fahrzeug gehabt hätte, dann wäre das schon ein Problem gewesen.
So Stimmen aus der Ostschweizer Stadt Frauenfeld. Aus Sicht von Nick Neuenberger, Sprecher der SRG, wird dieses Problem aber täglich kleiner. Er verweist auf eine Umfrage vom Herbst.
Etwa 20% der Nutzung ist nach wie vor UKW. Das heißt aber umgekehrt auch, dass etwa 80% der Nutzung bereits jetzt digital ist.
Dass auf Schweizer Straßen nach wie vor rund 2,7 Millionen ältere Autos ohne DAB-Radio zugelassen sind, muss auch Leuenberger zugeben. Allerdings, so sein Gegenargument, verfügten immerhin 13% aller Fahrzeuge über Internetradio, mit dem die Schweizer Programme auch nach der UKW-Abschaltung zu hören sein werden.
Zum Beispiel eine Freundin ist aber ohne Sizilianerin zu uns kann lüten oder kann doppeln. Wir haben gar keine
Auszug aus der Radiotalkshow persönlich im öffentlich-rechtlichen Programm SRF 1. Man spricht dort gerne auch mal Schweizer Mundart, zukünftig aber nicht mehr UKW-analog, sondern nur noch DAB digital. Und wo sich zwei, nämlich Befürworter und Gegner der UKW-Abschaltung streiten, könnte es dabei einen lachenden Dritten geben, so Medienunternehmer und Abschaltkritiker Roger Schawinski.
Ja, natürlich, deutschen Sender wird man viel besser hören in der Schweiz.
Die strahlen nämlich aus Deutschland heraus weit in die Schweiz hinein. Und zwar weiterhin auf UKW.
Das ist ein Irrsinn, dass plötzlich also deutsche Sender in der Deutschschweiz, französische Sender in der Westschweiz viel besser gehört werden, weil die Schweiz sich selbst ins Knie schießt.
Im Gegenzug haben aber, so das Argument der SRG, die DAB-Nutzer in der Schweiz Zugriff auf mehr Schweizer Programme, die bereits jetzt schon auf DAB abgestrahlt werden, zum Beispiel auf SRF Info oder auf die volkstümlich orientierte SRF Musikwelle.
UKW-AD heißt es ab nächstem Jahr für die öffentlich-rechtlichen Radiosender in der Schweiz, Thomas Wagner berichtete. Das war Medias Res für heute. Im Büchermarkt geht es gleich um den neuen Roman von Sascha Filipienko, Belarusse und scharfer Kritiker des Diktators Lukaschenko. Mein Name ist Isabel Klein. Ich bedanke mich fürs Zuhören und auf Wiederhören.